Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Danke für den sehr inspirierenden Lobpreis und das Vorprogramm. Hat mir sehr gut getan. Das Einzige, muss ich euch sagen, was mir also momentan noch nicht gefällt, ich habe mitgekriegt, dass Nürnberg und Fürth getrennt ist voneinander. Da bete ich um Heilung natürlich. Ne? Sitzt schon immer, ja genau, also im Raum sitzt er schon. Okay, ich soll ja heute über das Ehrenamt sprechen. Wir haben uns dann nach längerem Hin und Her auf den Titel geeinigt, Ehrenamt in der Gemeinde, herausfordernd und erfüllend. Und da werde ich natürlich auch ziemlich viel von mir erzählen. Zuerst mal möchte ich mich vorstellen. Meine Mama hat immer gesagt, Bub, wenn du irgendwo hingehst, dann sag, wer du bist und wen du angehörst. Ja? Das ist in Franken einfach so. Also, mein Name ist Helmut Schlicht. Ich bin 62, bin mit meiner lieben Frau Silvia, die ist gerade mit dem Kleinen bei den Kindern, nächstes Jahr 40 Jahre verheiratet. Wir haben 5 Kinder, davon sind 3 Angenommene und mittlerweile 6 Enkelkinder. Beruf hast du schon erzählt, ich bin beratender Ingenieur für Baustatik, seit 30 Jahren selbstständig und habe vor 9 Jahren meinen leitenden Mitarbeiter zur Partnerschaft mit reingenommen. Und wir haben 12 Mitarbeiter und arbeiten also hauptsächlich im Industrie- und Gewerbebau. Auch hier teilweise in der Metropolregion heißt es jetzt bei euch. Ne? Ja, also ich komme aus Kranich. Ne? Vielleicht, es ist nicht das Ende der Welt. Aber du kannst von hier aus das Ende der Welt sehen. Ich möchte euch herzlich einladen, einfach mal zu kommen. Kronach ist eine richtig schöne Stadt. Also wir haben ein tolles Gemeindezentrum. Wir sind mitten am Rathausplatz. Ich kenne fast keine Gemeinde in Deutschland, die sowas hat. Wir hatten ein ehemaliges Warenhaus vor zig Jahren ersteigern können. Haben also praktisch dieses Prinzip von Jesus umgedreht. Er hat ja mal gesagt, ihr habt aus meinem Vaterhaus ein Kaufhaus gemacht und wir haben aus dem Kaufhaus ein Vaterhaus gemacht. Okay. Wie gesagt, also ich erzähle relativ viel von mir und das ist natürlich immer auch gefährlich, weil das kann zur Selbstdarstellung neigen. Ne? Wir reden ja, also unser Lieblingsthema, das bei euch ist gleich wie bei uns, wir reden am liebsten über?
Jesus.
Nein, über uns selbst. Wir reden, das war jetzt zu fromm, entschuldige. Die Antwort war zwar korrekt, aber wir reden am liebsten über uns selbst. Ne, so ist es einfach, wenn ich jetzt mitkriege, so Facebook und so, was da am jeden Tag verplaudert wird. Und dann sagt unser Herr, dass wir mal Rechenschaft ablegen müssen für jedes Wort oder unnütze Wort. Naja gut. Also, ihr sollt deswegen auch wissen, warum ich zu diesem Thema spreche. Ich werde sehr viel aus meinem Leben erzählen. Da sind Sachen auch dabei, die sind nicht unbedingt schön. Auch was ich erlebt habe in dem Ehrenamt. Und ich sage euch aber auch die Motivation. Ich glaube, es gibt an der Gemeinde Gottes, an der örtlichen Gemeinde, geht nichts vorbei. Es gibt keine Alternative. Es ist das Beste, was es überhaupt gibt. Ja. Es geht an Jesus natürlich auch nichts vorbei. Also das sind die Dinge, die mein Leben prägen, geprägt durch eine ja, fast dramatische Bekehrung. Ich habe immer gedacht, ich habe es geschafft. Also meine Frau und ich, wir waren in einer Volkskirche gewesen. Wir haben Lesungen gemacht, wir haben Kinderarbeit, Jugendarbeit gemacht. Und ich habe immer gedacht, also ich habe auch den Rasen gemäht, manchmal in der Kirche. Also gedacht, wenn es einer schafft in den Himmel, dann bin ich das. Punkte, ich habe jede Menge Punkte auf dem Konto gehabt. Und dann kommt das Situation, durch schwere Krankheit meiner Schwiegermutter sind wir in ein familiäres Chaos geraten. Das hat uns alles gekostet. Wir haben nochmal Urlaub gemacht in Italien. Haben gesagt, wir probieren nochmal, dass wir ein bisschen auf Vordermann kommen, dass diese Beziehung wieder weitergeht. Einfach durch diesen dramatischen Unfall. Und dann ist Gott uns begegnet. Wir haben eine Familie kennengelernt. Die waren aus dem Allgäu, haben sich erst vor kurzem taufen lassen. Und der Mann hatte denselben Vornamen wie ich, denselben Beruf, war so alt wie ich. Die Frau hatte den gleichen Beruf wie meine Frau, war so alt wie meine Frau. Die beiden großen Töchter, den gleichen Vornamen, waren gleich alt. Die zweiten Töchter waren gleich alt. Es ging bis zum Großvater. Der Großvater hatte den gleichen Beruf, den gleichen Namen, das gleiche Alter. Ja, und ich habe immer gedacht, da kann doch was nicht passen. Und dann habe ich mit dem Helmut, der heißt ja auch Helmut wie ich, mal einen Ausflug gemacht. Und der hat mir den ganzen Morgen erzählt, du musst zum Glauben kommen, du musst zum Glauben kommen, du musst zum Glauben kommen. Und ich habe gedacht, was will denn der Idiot? Entschuldigt, spinnt denn der? Ja, er redet zu mir, ich muss zum Glauben kommen. Aber das hat mich nicht mehr losgelassen. Wir haben sie dann besucht im Winter. Ich wollte Skifahren, haben mir die Bänder gedehnt, dann haben sie mich eingerieben, äußerlich mit Franzbranntwein, innerlich mit dem Wort Gottes. Ja. Und dann habe ich mich als ordentlicher Deutscher zum Jahreswechsel bekehrt. Und ich muss euch sagen, nee, also ich kann euch da nur, es gehört Ordnung im Leben rein, ne? Ich kann euch nur sagen, es war das Beste, was ich machen konnte und diese Nacht werde ich nie vergessen. Also manche Menschen sagen, es gibt keinen Teufel, doch es gibt einen Teufel. Der lag in dieser Nacht neben mir im Bett und ich sage euch, ich möchte diese Nacht nie wieder erleben. Ich lag da vor meinem Gott und habe gewusst, ich gehe verloren. Ich kann an diesem Gott nie vorbeikommen. Es gibt nichts, was ich aufzuweisen habe und habe Jesus mein Leben gegeben und es hat sich so dramatisch verändert in so vielen großartigen Dingen. Ich will ja da heute nicht viel dazu erzählen, aber das ist eine meiner Motivationen, dieses fantastische Bekehrungserlebnis. Das trägt mich bis heute und wenn ich kann, erzähle ich das auch und ich möchte euch ermutigen. Erzählt wieder von eurer Bekehrung, wenn sie 30, 40 Jahre zurückliegt. Das ist das, was dich prägt. Erzähl, wie du dich bekehrt hast. Und das Zweite ist natürlich das Wort Gottes, die Bibel. Eine zentrale Bibelstelle, die begleitet mich in den vielen, vielen Jahren meines Dienstes, 1. Korinther 4, Vers 15. Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher, manche Übersetzungen sagen Zuchtmeister hättet, in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Und das ist eine der Erfahrungen. Auch ich habe in Gemeinden Menschen kennengelernt, die waren sehr hart. Also dieses Wort Zucht eigentlich im falschen Sinn ausgelebt. Aber die Väter haben gefehlt. Und deswegen glaube ich, dass in Gemeinden oft viel Not ist. Viele Gemeinden sogar auseinanderbrechen, weil es wenig Väter gibt. Und das prägt mich, weil ich glaube, dass Gott eine Vaterschaft in mich hineingelegt hat. Ich übe es tagtäglich mit unseren Kindern. Wir haben vor 7 Jahren nochmal Kind angenommen. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung für mich. Aber dieses Wort, ihr habt nicht viele Väter. Und da sage ich, Herr, da möchte ich dir dienen. Ich möchte uns mit dem, was ich uns heute Morgen erzähle, einen realistischen Blick für das Reich Gottes geben, für die Mitarbeit im Reich Gottes. Und ich möchte euch ermutigen, im Ehrenamt mitzuarbeiten, euch einzubringen in der Gemeinde. Und wenn ihr vielleicht dann am Punkt seid, wo ihr sagt, ich mag nicht mehr, dann möchte ich dich ermutigen, mach weiter. Der Geist Gottes hat mir vorhin ein Bild gezeigt. Da ist ein Mensch, der ist in einem Auto zu einer großen Halle hingefahren, zu einer Veranstaltungshalle und man hat gesehen, was dieser Mensch so träumt. Er träumte, dass er da in so einer Stretchcar-Limousine drin sitzt und wenn er jetzt da aussteigt, ist ein großer roter Teppich für ihn ausgebreitet und Fotografen stehen am Rande und Blitzlichtgewitter und er wird da empfangen und die Türen werden aufgehalten und als er ankommt, steht also weder roter Teppich noch sonst irgendwas da, nur die Tür ist offen. Und der Geist Gottes sagte mir, das ist wie jemand, sage dieser Person, du hast überzogene Vorstellungen. Du denkst, Wunder weiß, was das Leben für dich alles zu bieten hat. Aber ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben. Geh doch einfach hin. Muss doch kein roter Teppich sein. Muss doch kein Blitzlichtgewitter sein. Geh. Ich habe dich gerufen. Mach das. Nimm's mit, vielleicht ist es für dich. Okay. Zum Einstieg will ich euch ein Bild zeigen. Was seht ihr da? Einen ehrenamtlichen Mitarbeiter nach vielen Jahren Dienst in der Gemeinde, oder? Ja, ja, er lacht nicht. Mancher denkt nämlich so. So sieht ein ehrenamtlicher Mitarbeiter nach vielen Jahren Dienst aus. Nee, das, was du hier siehst, ist Wladimir Klitschko, ganz klar. Es ist einfach ein Kämpfer. Ich mag also, mit Boxen habe ich überhaupt nichts am Hut. Ich hasse eigentlich sogar den Boxkampf. Ich mag es nicht, wenn Menschen sich beklopfen. Ich habe keine Waffe, ich werde auch nie eine besitzen. Aber dieses Bild, das hat mir irgendwas zu sagen gehabt. Also hier ist ein Kämpfer und der hat sich nicht ausreichend geschützt. Das ist alles. Sonst wäre er nicht zu Boden gegangen. Und der Wladimir Klitschko übrigens, nach diesem Treffer ist er wieder aufgestanden. Also der Unterschrift von diesem Bild, er ist wieder aufgestanden und hat diesen Kampf letztendlich noch gewonnen. Es ist ganz wichtig, dass du dich selber schützt. Es ist gut, eine Gemeinde zu haben. Es ist gut, ein Team zu haben. Es ist gut, Menschen um dich herum zu haben, die dich schützen. Aber in erster Linie musst du dich selber schützen. Hab Acht auf dich selbst, sagt Paulus zu Timotheus, und auf die Lehre. Hab Acht auf dich selbst. Also, schau, dass du dich selber schützt, dass du dein Herz bewahrst, dass du diesen Dienst weiter tun kannst. Freu dich über Menschen, die dir dienen, aber achte auch auf dein Herz. Das ist ganz wichtig. Nächste Bild. Wenn wir über Gesundheit sprechen, geistliche Gesundheit, na, das ist so ein Traum. Ich komme jetzt also wegen ins fortgeschrittene Alter, ne, so ein bisschen mehr über die Hälfte hinaus, bin ich jetzt mit 62. Und so stellt man sich das dann euch so vor, so ein Baum möchte man sein, oder? Wunderschöner Baum. Und Schafe, die weiden unter diesem Baum, alles fantastisch, alles großartig. Sag mal das nächste Bild. So einen Baum möchte niemand haben, oder? Das ist der Problembaum meiner Frau. Es ist unsere Ulme. Die hat also schon zigmal die Blätter abgestoßen. Die sieht katastrophal aus. Ich habe dem Baum mindestens schon dreimal die Hände aufgelegt. Und ich sage euch was, er grünt immer wieder. Aber dieser Baum ist ein Bild für mich, ein ganz, ganz wichtiges Bild. Weil, wenn wir an Gesundheit denken, an geistliche Gesundheit, dann denken wir an das erste Bild. Gut, können die Fotos mal wieder wegtun. An dieses erste, dieser wunderschöne Baum mit dieser breiten Krone, ja, das bin ich, ja, und die Schafe da unten, die weiden so, aber der zweite Baum, der bin ich nicht. Nee. Wir haben vor ein paar Jahren mal was ganz Interessantes erlebt. Hinter unserem Haus, da wo wir gebaut haben, war eine riesige Pappel. Die war 80 Jahre alt, man sagte immer, gut, die sollen nicht so alt oder werden nicht so alt, aber das war der Lieblingsbaum unserer Kinder. Die haben so gern unter diesem Baum gespielt. Natürlich, wenn es mal Sturm gegeben hat, sind aber ein paar dürre Äste runtergefallen. Da musste der Förster von der Stadt kommen, der hat dann einen Gutachter geholt. Und ihr wisst wahrscheinlich, wie das bei Gutachten so ist. Also es kommt immer das raus, was man vorher will. Ich mache selber Gutachten, ich weiß nicht. Also der Gutachter hat eben rausgefunden, der Baum, der muss weg. So, und dann ist zum Leidwesen meiner Kinder dieser Baum abgesägt worden. Und als wir unten den letzten Schnitt gemacht haben und das letzte Stück war weg, hat sich gezeigt, der war völlig in Ordnung. Der war völlig in Ordnung. Da war überhaupt nichts dran. Dem Baum hat nichts gefehlt. Warum? Weil der Stamm und weil der Kern gesund war. Versteht ihr das? Es ist wichtig, nicht wie du ausschaust, ob du jetzt ein wenig Falten hast, ob du jetzt ein bisschen schlecht beieinander bist, ob du heute vielleicht links aufgestanden bist oder rechts, egal. Der Kern muss passen. Der Stamm muss passen, die Wurzel Jesus Christus. Wenn die da ist, wenn du mit Saft versorgt wirst, dann passt es. Also wenn du denkst, du bist ungesund, guck dir mal vielleicht irgend so einen zerzausten Baum an. Wichtig ist, dass die Wurzel passt, dass der Stamm gesund ist. Und das möchte ich euch auch mitgeben. Guckt drauf, dass euer Stamm in Ordnung ist, dass eure Wurzeln passen, dass ihr verwurzelt seid in dem Richtigen hinein. Sorgt für eure körperliche Fitness. Ihr sagt jetzt, was hat denn das jetzt mit Geistlichem zu tun? Es hat ganz viel damit zu tun. Ich merke, je älter ich werde, desto wichtiger ist es, körperlich fit zu sein. Vor ein paar Jahren hat mir ein Nachbar von mir so rein zufällig erzählt, er hat einen Onkel, der ist schon 75 und der macht jeden Tag 25 Liegestützen. Und hat es also noch als ein wenig so komisch abgetan. Aber das hat zu mir gesprochen, das war wie der Geist Gottes spricht zu mir. Und da sage ich, ich mache Liegestützen wieder. Ich habe früher viel Sport getrieben, Liegestützen. Also habe ich angefangen, nach 17 Liegestützen habe ich gedacht, ich sterbe. Ich habe gedacht, das schaffe ich nie. Aber ich bin irgendwo auch zäh, also habe ich weitergemacht. Irgendwann war ich bei 160. Und dann, ich bin auch ein ungeduldiger Mensch, gebe ich zu. Dann habe ich mir gedacht, nee, das ist mir jetzt, das dauert mir zu lang. Also habe ich Schrägliegestützen gemacht. Wo du praktisch die Beine hoch ist, dass also viel Kraft auf den Armen ist. Da war ich dann auch irgendwann bei 80, 90. Mittlerweile mache ich ganz schräge Liegestützen, weil also die Beine ganz hoch sind, dass fast alle Kraft unten auf den Armen ist. Bin ich bei 40, 45, 50 manchmal. Sage ich euch nicht, um dir jetzt mit anzugeben. Fitness, Leute. Körperliche Fitness ist mindestens genauso wichtig wie geistliche Fitness. Also wenn du einen Dienst tust, egal was du machst, schau, dass du dich fit hältst. Vielleicht macht er in der Gemeinde jetzt irgendwie was Neues, irgendwie was nicht, gemeinsam joggen, gemeinsam Radfahren oder was. Ist wichtig, ganz wichtig. Ehrenamt ist eine riesige Herausforderung. Ich bin seit 24 Jahren Ältester, seit 21 Jahren Gemeindeleiter und seit 13 Jahren stellvertretender Regionalleiter Bayern Nord, ich war Periode auch Regionalleiter. Und da brauchst du Durchhaltevermögen, da brauchst du Disziplin, da brauchst du Stetigkeit. Und immer wieder, warum mache ich das? Wegen Jesus. Leute, wir haben manchmal Vorstellungen, wie Jesus über diese Erde gelaufen ist. Ich habe mir neulich mal gelesen, wo es um Heilung ging, als Jesus geheilt hat. Du, das war nicht so, dass da Jesus im Arztkittel in seinem Büro saß, ja, und der Patient jenseits des Schreibtisches und der Arzt hat da Ferndiagnose gemacht. Ich glaube, als Jesus zu den Menschen gegangen ist und hat sie geheilt, er war da umgeben von Leuten. Er war regelrecht zerdrückt. Da waren welche, die hatten Lepra, die hatten Aussatz. Da haben Menschen nach Urin gestunken. Menschen, die haben vielleicht frisch geblutet. Das hat Jesus alles gemacht. Wir lesen von einer Geschichte, wo Jesus zum Fest geht. Zum großen Fest. Ich weiß nicht, was bei euch in Nürnberg so ein großes Fest ist. Frühlingsfest oder was, wo viele Menschen hingehen. Ja? Und dann lesen wir so in einem Nebensatz, Jesus geht an dem Teich Bethesda vorbei. Und heilt da einen, der seit über 20 Jahren krank gewesen ist. Das ist unser Herr. Jesus war absoluter Realist. Das war nicht immer schön, mit Menschen zusammen zu sein, Menschen zu dienen, Menschen zu heilen. Und wir haben heute so Vorstellungen, wie das alles easy sein soll. Wichtig ist, es muss cool sein. Nein, es muss nicht cool sein. Es muss Jesus dienen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, guck nicht auch immer bloß auf die Äußerlichkeiten. Es kommt nicht so sehr darauf an, was der jetzt für ein Parfüm dran hat und wie er gekleidet ist oder sonst wie. Es kommt darauf an, den Menschen zu dienen. Wir sind berufen, Frucht zu bringen. Wir werden mal vor unserem Gott stehen und er wird sagen, hast du Frucht gebracht? Wo hast du Frucht gebracht? Das ist unsere Bestimmung. Nicht, dass wir tolle Predigten hören, alles schön und gut. Toll unseren Platz vorgewärmt haben. Toll jeden Sonntag hier miterlebt haben. Hast du Frucht gebracht? Habt ihr als Gemeinde Frucht gebracht? Hast du als Einzelner Frucht gebracht? Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich denke, der Eckhard, der kann euch Möglichkeiten aufzeigen, falls ihr sagen würdet, ich wüsste jetzt nicht, was ich machen soll. Also der Christ, der behauptet, mir ist langweilig, der sollte sich mal wirklich komplett überdenken. Ein ehrenamtlicher Leiter hat Herausforderungen. Ehrenamtlich war für mich immer die größte Herausforderung, Ehrenamt ist gleich Nebenamt, Fragezeichen, Fragezeichen. Es gibt den vollzeitlichen Dienst, super, großartig, was ihr leistet, fantastisch. Der ist allerdings nur freigestellt, Leute. Vollzeitlicher Dienst ist die falsche Definition. Eckhard und seine Frau und seine Familie und die alle, die hier fest angestellt sind, sind freigestellt für diesen Dienst. Sie sollen sich nicht mit der normalen Arbeit mühen müssen, dass sie diesen Dienst voll machen können. Als ehrenamtlicher Mitarbeiter habe ich immer diese Zerreißprobe gefühlt, Nebenamt oder wie auch immer. Dadurch, dass ich eine Firma habe, schreibe ich natürlich auch meine Stunden auf. Ich habe jetzt in all diesen Jahren ungefähr 25.000 Stunden im Ehrenamt geleistet, im kirchlichen Ehrenamt, bezahlt, ohne irgendeinen Cent. Und wenn du das dann mal so dir hochrechnest, nimmst du einen normalen Stundenlohn, da musst du sagen, das wäre jetzt ein Häusle auf Usedom zum Beispiel. Meine Frau und ich gehen gerne noch an die Ostsee. Ja? Und wie mir das mal bewusst geworden ist, habe ich gedacht, oh, wow. Das ehrenamtliche Engagement ohne Ehrenamt könnte nichts funktionieren, keine Gemeinde funktionieren. Also achte das hoch, was Menschen da einbringen, was sie für Zeit, für Geld investieren. Ich finde das fantastisch. Ich habe in all diesen Jahren eigentlich fast alles erlebt, was man erleben kann. Wir haben mit 35 Personen Gemeinde gegründet. Wir haben stetiges Gemeindewachstum gehabt. Wir haben durch die Gnade Gottes konnten wir dieses Zehntenprinzip umkehren. Wir haben 10% für uns behalten und 90% in die Mission. Das konnten wir über Jahre machen. Das war selbstverständlich für uns. Wir hatten keinen vollzeitlich bezahlten Pastor. Wir konnten das alles spenden. Wir haben angefangen mal von März bis Oktober gemeinsames Mittagessen im Freien zu machen. War Eindruck von mir, mach mal. Sind wir rausgegangen und ich sag euch, es hat nicht ein einziges Mal geregnet. Jeden Sonntag von März bis Oktober, das ist ja wirklich herausfordernd, gemeinsames Mittagessen. Und das war die beste Zeit, wie die Gemeinde da auch gewachsen ist. Wir haben 2003, diesen Höhepunkt, den ich gerade erzählt habe, dieses ehemalige Kaufhaus zu einem Gemeindezentrum aufbauen oder ausbauen können. Wir haben ein ganzes Jahr lang gearbeitet, 15.000 Stunden, freiwillige Stunden, in einem der heißesten Jahre, die es je gegeben hat. Das war eine Herausforderung, im Sommer nicht ins Freibad zu gehen, sondern in dieses Haus und zu arbeiten. Und das hat sich gelohnt. Und leider, es hat nicht lange gedauert, kam die erste Krise. Hat mein alter Bruder schon mal gesagt, wirst sehen, wenn ihr fertig seid mit eurem Bauen, pass auf, das ist eine ganz schwierige Phase. Und genauso kam es, die erste Krise. Unser Pastor ist damals in Burnout gefallen. Ganz schwierige Situation. Leute sind gegangen. Plötzlich waren Leute weg. Wir haben uns zusammengerauft. Ein anderer Bruder kam, hat sein Vikariat da gemacht. Ja, wir probieren es nochmal. Wir machen weiter, wir dienen, wir versuchen. Aber es war, dieser Konflikt, der war noch nicht bereinigt. Kennt ihr das, diese kalten Konflikte? Wo Sachen, wo du denkst, das müsste eigentlich schon längst vorbei sein, aber das schwelt. Da war ein kalter Konflikt da und dann ist dieser Konflikt ausgebrochen. Eigentlich an einer Kleinigkeit. Wir hatten ein Ehepaar, das hat in diesem Gemeindezentrum die Wohnung gehabt, hat die Putzarbeiten gemacht, hat ein wenig für die Sachen gesorgt, haben natürlich sehr verbilligt gewohnt und haben sich in dieser Gemeindekrise von uns entfernt. Sie wollten mit uns nichts mehr zu tun haben, das ist natürlich schwierig als Gemeinde. Dann haben wir mit ihnen geredet, ja gut, sie gehen, sie suchen sich was anderes, wir sollen noch ein bisschen warten, die Kinder machen erst Abitur. Das hat sich über 2 Jahre hinweg gezogen, war nichts zu wollen, wieder mit ihnen geredet und dann ist es eskaliert. Dann haben wir uns Rat geholt, bis zu unserem Bund rauf und die haben gesagt, wahrscheinlich könnt ihr das nur mit Rechtsbeistand lösen. Also haben wir ihnen über einen Rechtsanwalt gekündigt. Und dann sind die zur Zeitung gegangen. Und wir sind in einer Kleinstadt, die geprägt ist von einer Großkirche. Die haben nur darauf gewartet. Und da war dann an einem Tag, ausgerechnet an dem Tag, wo diese Gerichtsverhandlung wegen dieser Kündigung war, an einem Tag ganzzeitiger Artikel über unsere Gemeinde. Und der einzige Name, der da drin stand, war meiner. Und sich mal. Und da standen Dinge drin mit Machtmissbrauch ich mag es euch gar nicht wiederholen. Es war so schockierend. Ich bin Geschäftsmann. Die Auftragslage ist schlagartig nach unten gegangen. Es haben Leute die Straßenseite gewechselt, wenn sie mich gesehen haben. Wir hatten Nachbarn, die haben halbes, dreiviertel Jahr mit uns nicht geredet. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das bedeutet. Du fühlst dich wie der einsamste Mensch auf der ganzen Welt. Und meine Frau und ich, wir waren fix und alle. Und da kam noch eine andere Situation dazu, wo sie uns wieder ans Zeug fliegen wollten. Und da habe ich gesagt, jetzt müssen wir mal eine Auszeit nehmen, sonst gehen wir vor die Hunde. Und der Bruder, der bei uns mit in der Gemeindeleitung war, wo wir gesagt haben, sei so gut, hilf uns in dieser Zeit, wir müssen mal raus. Der hat uns vor die Tür gesetzt. Der war der Meinung, er müsste die Gemeinde so umbauen, wie er sie haben will, aber nicht mit uns. Und das ging so weit, dass dann der Sekretär unseres Bundes sogar ihn gebeten hat, die Gemeinde zu verlassen. Sonst wäre die Gemeinde komplett auseinandergebrochen. Seit der Zeit versuchen wir wieder vorsichtig aufzubauen. Und dann kam 2014 die nächste Situation. Unsere Muttergemeinde hat uns geholfen, der Pastor hat Halbtagsdienst bei uns gemacht. 2014 kriegt er die Nachricht, Parkinson. Parkinson, im ganz schweren Zustand, wahrscheinlich zum Ende des Jahres in Teil- oder Vollverrentung. Wir stehen wieder da. Ich sage euch das nicht, weil ich jetzt vor euch da was jammern will, aber manchmal geschehen Dinge im Reich Gottes, die begreifst du nicht. Die erklärt dir Gott auch nicht. Ja? Da kommt auch jetzt nicht jemand so wie aus dem Nichts heraus und sagt, komm, ich helfe dir und mach dir alles, alles wunderbar und wir kommen da mit 30 jungen Leuten. Nee, du stehst einfach dann da und fragst. Und wenn du nicht das, was ich euch am Anfang gesagt habe, wenn nicht das deine Triebfeder ist, deine Bekehrung und dieser Auftrag, den Gott dir gegeben hat, Vaterschaft zu leben, dann hörst du auf, dann bist du weg vom Fenster. Und das hat mich getragen. Die Liebe zu meiner Frau hat mich getragen. Ich weiß, dass Menschen für uns gebetet haben. In ganz schwierigen Situationen. Ich habe Erschöpfungsphasen erlebt. Seit ungefähr einem Jahr habe ich Bluthochdruck und kriege öfters Herzrasen. Ich weiß nicht, wer für euch damit zu tun hat. Es ist sehr, sehr unangenehm. Bei mir hat es was mit dem Magen auch zu tun. So ein Tag wie heute zum Beispiel, das ist für mich total herausfordernd, weil ich kann eigentlich nicht frühstücken. In dem Moment, wo ich frühstücke, wird mein Magen belastet und dann geht mir der Blutdruck hoch und dann fängt das Herz zu rasen an. Also muss ich an diesem Tag, ich muss eine Planung an den Tag legen, dass ich einigermaßen überhaupt bloß da auftreten kann. Das hat wahnsinnig viel mit Disziplin zu tun. Und versteht ihr, wenn ich euch sage, das demütigt mich? Ich bin so aktiver Mensch, ich habe so viele Pläne, ich möchte so viel machen. Es demütigt mich. Aber Gott sagt, dem Demütigen gibt er Gnade. Verstehen kann ich das nicht. Ich sage immer, Gott, wenn ich du wäre, mache ich das nicht. Zum Glück bin ich nicht er. Ich denke, er wird uns zeigen, warum das mal so sein wird. Gemeindegeschwister ist kein Ponyhof oder Streichelzoo. Das ist eine Erfahrung, da brauchst du manchmal Jahre dazu, bis du die magst. Und die kann sehr, sehr schmerzhaft sein, weil wir haben ganz edle Vorstellungen von Gemeinde, ist alles okay. Aber da, wo Menschen sind, Menschels. Das ist einfach so. Wir lernen uns manchmal erst nach Jahren kennen und wir lernen uns erst selber kennen. Wir merken manchmal erst, was in uns selber drin ist. Wo du sagst, das hätte ich nie von mir gedacht. Vom anderen sowieso nicht, aber von mir. Ich rede natürlich jetzt von Oberfranken. Bei euch in Nürnberg passiert sowas nie. Ne? Ihr seid da drüber erhaben. Die Realität hat mich eingeholt und das ist gut so. Sie ist mittlerweile ein Teil meines Lebens. Als wir gestartet haben vor vielen Jahren, ich muss gestehen, wir waren richtig eingebildet, richtig arrogant. Wir sind die Größten. Vielleicht kennst du es auch, diese Christseinsphasen. Wir sind die Größten, da wo wir auftreten, Leute, da geht was ab. Ja, haltet euch fest, jetzt kommen die. Ne? Natürlich, alles, was wir gemacht haben, war vom Herrn, oder? Wir haben ein Power-Christentum gelebt. Und Gott war wahrscheinlich im Himmel und hat ein wenig zugeguckt, hat gesagt, na macht nur weiter, Jungs, euch kriege ich schon. Übrigens, das als Tipp, Gott wird mit jedem fertig. Ja, wenn du einen Erzfeind hast, gib ihn ab, mit dem wird Gott fertig. Der wird mit dir fertig, der wird mit jedem fertig. Darüber musst du dir gar keine Sorgen machen. Gott liebt uns und weil er uns liebt, möchte er uns erziehen. Ich habe Gemeinde erlebt in ihrer Großartigkeit. Ich habe Gemeinde erlebt, wo plötzlich Leute zu Konsumenten geworden sind. Wo dieses, du musst mir was Gutes tun. Ich gehöre zu den Besserverdienenden. Ne? Das war einmal das Schimpfwort des Jahres. Was meint ihr, was da für Erwartungshaltung da ist? Was der Besserverdienende alles geben müsste? Was du den Leuten alles bringen musst? Loyalität. Oft Fehlanzeige. Und jetzt sage ich was ganz, ganz Schlimmes. Es gibt faule Christen. Glaubt ihr das? Es gibt faule Christen. Ja, wie kann man in Deutschland, in unserem toleranten Deutschland so ein Wort? Nee, es gibt faule Christen, weil die Bibel spricht auch von Faulheit und von Fleiß. Und Gott wird es auch beurteilen. Es wird so viel oft über Vergebung gepredigt, aber oft nicht gelebt. Wenn der Einzelne dann in der eigenen Situation drin ist. Es wird über Umkehr gesprochen, aber bei ihm selber ist es manchmal Fremdwort. Es gibt so viele Befindlichkeiten in Gemeinden und Empfindlichkeiten, dass du manchmal sagst, ja hallo, ja und dann erzähle ich euch, dass es an Gemeinde nichts vorbeigeht, keine Alternative, ja, hundertprozentig. Wisst ihr warum? Gemeinde ist Familie. Und wer von euch Familie hat, der weiß, dass es in der Familie ganz schön zugeht. Und ich bin froh, dass Gemeinde Familie ist, weil es nirgends so intensiv gelebt wird wie in Gemeinde. Ich sage immer, wenn Sie mir aus der Großkirche manchmal uns kritisieren wollen, sage ich immer, Leute, wenn ihr so eng zusammenleben würdet wie wir, gäbe es für euch Mord und Totschlag. In Firmen, in Organisationen, in Fußballvereinen, in Parteien, wenn Menschen so eng zusammenleben würden wie in der Gemeinde Gottes, gäbe es Mord und Totschlag. Glaubt mir das. Deswegen bin ich hundertprozentig überzeugt, es gibt keine Alternative zur örtlichen Gemeinde. Wenn ich in einen Dienst gehe, dann muss ich die Arbeitsbedingungen kennen. Jeder von euch, der in einem Dienst ist, der in einen Dienst hineingeht, der sollte eine Dienstbeschreibung haben. Ich bin Statiker. Mein Steckenpferd ist Denkmalschutz. Ich mache also viel so alte Bauten zum Beispiel, habe schon Denkmalschutzpreise gekriegt. Und wenn ich dann zum Beispiel so einen Kirchturm mir angucken muss, dann muss da manchmal ein Gerüst draufsteigen, 40 Meter hoch. Ich sag da was, da oben, da zieht es wie Hechtsuppen. Ja? Und da wackelt's. Und wenn ich das nicht könnte, dann könnte ich den Job nicht machen. Ich muss schwindelfrei sein. Zum Glück muss ich das Gerüst nicht bauen. Da hätte ich Schiss davon. Ey, das sind Leute, die da oben in der Höhe die Gerüste aufbauen. Also, weißt du, was ich dir sagen will? Du musst die Arbeitsbedingungen kennen. Du musst wissen, was mit diesem Job, den du tust, es zu tun hat. Und dann fällt es dir nämlich wesentlich leichter. Und du musst dir über eins bewusst sein. Du zahlst einen hohen Preis. Jeder Mitarbeiter, ob vollzeitlich oder ehrenamtlich, zahlt einen hohen Preis. Und er kriegt einen hohen Lohn. Er kriegt einen gigantischen Lohn. Wir sind doch alle lohnorientiert, oder? Jetzt geht es auf Weihnachten zu. Ich hoffe, ihr kriegt alle gescheites Weihnachtsgeld. Ja? Ne, jetzt, das ist ja logisch. Ich wünsche jedem von euch 10.000 Euro Weihnachtsgeld. Warum? Ihr seid alles treue Zehntenzahler. Und wenn jeder von euch 10.000 Euro Weihnachtsgeld kriegt, der Kassier, Eckart, du hupfst im Sechseck. Amen. Ja. Meint ihr, unser Gott lässt sich lumpen? Das, was unser Gott mal für uns vorbereitet hat, das ist fantastisch. Ich habe viele Erfahrungen gemacht. Aber ich muss dazu sagen, das hat mich alles nicht umgebracht. Es hat mich wachsen lassen. Es hat mich reifen lassen. Es hat mich stärker gemacht sogar. Es ist ein Crashkurs. Mitarbeit in einer Gemeinde ist für mich ein Crashkurs, wie du ihn in der Wirtschaft nicht kriegst. Da müsstest du Tausende von Euro dafür bezahlen und dann ist die Frage, ob die Qualität da ist. Du lernst so viel fürs Leben. Ich zum Beispiel, ich sage mal, wenn ich in ein paar Jahren in Rente gehe, überlege ich mir, ob ich nicht noch Psychologie studiere. Doch, ich habe so viel Lebenserfahrung. Ich kann es mit jedem Psychologen, kann ich es halten. Ich bräuchte vielleicht ein wenig so die Randdinge, ne? So die Hintergrundinformationen und die Fachbegriffe bräuchte ich noch, aber ansonsten magst du mir nicht viel weiß. Meine Liebe, Geschwister, ist trotzdem nicht erkaltet. Die Bibel sagt uns, dass in der letzten Zeit die Ungerechtigkeit überhand nimmt und die Liebe in den, genaue Übersetzung, allermeisten erkaltet. Allermeisten sind für mich mindestens 90%. Boah, das ist eine Herausforderung. Aber in mir ist die Liebe nicht erkaltet. Oft frage ich Jesus, wie hältst du denn das aus? Ich komme mit dem Jammern manchmal gar nicht hinterher, was mir nicht passt. Und du, Jesus, du hast ja nicht einmal einen freien Tag. Wir haben jetzt 2 Feiertage gehabt in Bayern. Hey, ist gut, in Bayern zu leben. Ich war in Berlin diese Woche, die haben bloß einen. Ja? Aber unser Herr, der hat keinen Feiertag. Jesus hat keinen Urlaub. Der Hüter Gottes, der schläft und schlummert nicht, sagt uns die Bibel. Er ist alle Zeit, ist er wach. Ich sage euch was, nach so vielen Jahren, ich liebe dieses Leben immer noch. Es ist prall. Es ist bunt. Ich habe mir die Haare wachsen lassen, weil es meiner Frau gefällt. So haben wir uns kennengelernt. Ich konnte meinen Führerschein zeigen, so sah ich früher aus. Ja? Weil das Leben schön ist. Hör doch auf zu jammern. Wir haben so ein tolles Leben. Ich liebe meine Frau, ich liebe meine Familie. Ich bin so froh, mein Clan sind mittlerweile 16 Leute. Ey, das ist doch was. Ja, Blut ist dicker als Wasser. Ja, dann stelle ich mir mal vor, wenn ich dann in den Himmel komme und klopfe da an der Tür und ich weiß nicht, ob der Petrus davor steht, ist ja eigentlich erst mal zweitrangig, und sagt, und schlicht, wer ist alles dabei? Ich sage, ja, aus der Familie mindestens 17 und sonst noch ein paar 100. Ja, warum denn nicht? Menschen, die mir zu Jesus geführt hat, Menschen, denen mir dient. Weil ich die Menschen nach wie vor liebe. Und das ist die größte Herausforderung, die du hast, dass du diese Liebe verlierst. Dass dich das Dienen, deine Erfahrungen, deine Erlebnisse verbittert machen. Dass du nicht mehr unterscheiden kannst, was ist einfach gut. Dass du an dieser Weggabelung stehst zwischen Vergebung oder Verbitterung. Barmherzigkeit oder Verbitterung. An dieser Weggabelung stehst du oft. Entscheide dich fürs Richtige. Ich kann doch lachen, Geschwister. Ich kann doch weinen. Ich kann wütend sein. Ich sage oft, Wut ist bei mir ein positiver Zustand. Nicht, weil ich dann aggressiv werde und irgendjemand wehtue, sondern weil die Wut in mir was auslöst. Weil ich mich zuerst mal über mich selber ärgere. Und dann sage ich, akzeptiere das nicht mehr, ich will das nicht mehr haben, ich möchte, dass das anders wird, also mache ich mich auf den Weg. Dann gehe ich ins Gebet. Ich möchte diese Unabhängigkeit haben von den Dingen des Alltags. Ich möchte diese Abhängigkeit zu Jesus haben. So wie Jesus möchte ich durch Dinge hindurchgehen können, auch wenn da niemand ist, der mich für mich betet, der da ist. Zwei kleine Punkte habe ich noch. Ich habe gesunde Gegenpole. Ich liebe meinen weltlichen Beruf als Statiker nach wie vor. Ich sage euch, ich liebe es, auf Baustellen zu gehen. Es ist großartig. Es ist nicht bloß, dass du also sprachlich weitergebildet wirst, was du mittlerweile schon alles kennenlernst. Aber so diese Direktheit der Leute auf der Baustelle, ja, dieses leck mich am Arsch, entschuldigt, wie ich das sage, dass in eine Herzlichkeit rüberkommt. Ja. Manchmal denke ich mir, das müsste es in der Industrie geben, das müsste es in Chefetagen geben, dass wir vielleicht auch mal auf dieser herzlichen Ebene miteinander korrespondieren können, ohne dass es gleich zum Rechtsanwalt geht und ohne dass man gleich vor Gericht miteinander gehen muss. Es ist manchmal so schön, mit normalen Menschen zusammen zu sein, wisst ihr das? Ja, und das Leben, das bietet es. Geh doch einfach bloß raus. Guck dich doch bloß einfach mal um. Ich habe einen Lieblingsfilm, Forrest Gump. Kennt ihr den? Das Leben ist wie eine große Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. Der beste Satz überhaupt. Der Tom Hanks, gigantisch, wie der das spielt. Ich gucke mir den so oft an. Da ist so eine Lebensweisheit drin. Du hast doch diese Schachtel Pralinen auf Deutsch gesagt, kriegst immer was Gutes. Ich höre gern Musik, ich bastle gern, ich fahre gern Auto und ich bin Selbstbeschenker. Ja? Wenn mir niemand was schenkt, schenke ich mir selber was. Ich frage euch was, ich kann mich genauso darüber freuen. Warum denn nicht? Gott hat mir so viel geschenkt, warum soll ich mir nicht auch was schenken können? Und eins glaube ich ganz besonders, das Beste kommt noch. Das Beste, Geschwister, kommt noch. Das, was vor uns liegt, das ist so, so gigantisch. Ich will meine Berufung leben. Es gab so viele prophetische Worte in meinem Leben hinein, wo mal jemand gesagt hat, du sollst einer sein, der den Menschen Mut macht. Ich hatte einen Papa, der alles negativ gesehen hat, der nur geschimpft hat, der mich nie gelobt hat. Und dann kommt dieses Wort Gottes, du sollst einer sein, der den Menschen Mut macht. Ich habe mich rumgedreht und gesagt, Gott, da hast du jetzt den Falschen rausgesucht. Aber es war kilometerweit keiner da. Das muss ich gewesen sein. Ja? Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Ein zweites Wort, ich gebe dir den Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Manchmal ist es so großartig. Eigentlich bin ich ein wenig ein verklemmter Typ. Ingenieure sind manchmal verklemmt. Nicht alle, aber manche. Ne? Aber manchmal spüre ich das. Diesen Schlüssel reinstecken, rumdrehen und es geht klack. Und du hast dann Zugang zu Menschen, wo du nie gedacht hast. Ich habe noch Träume, Geschwister. Einer meiner großen Kindheitsträume war immer das Fliegen. Ich habe als Kind immer geträumt, da gibt es in Kronach bei uns eine Bahnbrücke, habe ich geträumt als Kind, ich beug mich nach vorne, breite die Arme aus und dann fliege ich runter und ganz sanft unten komme ich auf. Ich fliege, soweit es irgendwie geht, ob mit Ballon, mit Hubschrauber, was irgendwie mit Fliegen möglich ist. Und ja, der Wunsch ist mir bis jetzt versagt geblieben, mal den Hubschrauberführerschein zu machen. Aber eins habe ich gesagt, Herr, eins, wenn ich mal bei dir im Paradies bin, dann will ich fliegen können. Jesus, die erste Runde gehört mir. Wenn ich da oben bin, dann mache ich so. Und dann fliegen wir mal. Wir haben bei 2200 Kilometer in die Richtung, in die Richtung, in die Richtung, müsste ja Platz sein, oder? Kannst auch mal vielleicht auch unsanft landen. Ich habe noch Träume. Einer meiner Träume ist vielleicht im hohen Alter noch in die arabische Welt zu gehen. Ich mache die Araber. Ich liebe den Nahen Osten. Ich habe total schnell Kontakt mit den Menschen. Überhaupt keine Berührungsängste. Komme mit denen klar. Vielleicht hat Gott noch was vor. Ich will das machen, was unser Präses sagt. Ich will mehr an die Zukunft als an die Vergangenheit denken. Das ist ein Kennzeichen des Alters. Wenn du mehr an die Zukunft als an die Vergangenheit denkst, wirst du nicht alt. Und ich treffe so viele Menschen, die denken nur an die Vergangenheit. Das ist wie im Wartezimmer. Also zum Glück muss ich nicht so oft zum Arzt. Da wird nur über die Krankheit gesprochen. Und jeder erzählt den ganzen Tag. Da könnte ich aus der Haut gehen, könnte ich da. So, meine Herren. Und noch was. Ich bin noch bereit, mein Leben für Jesus zu verlieren. Egal wie das ausschaut. Ich glaube, das ist die Frage, die Gott uns im Tiefsten stellt. Bist du noch bereit, dein Leben für mich zu verlieren? Ob das das wirkliche, menschliche, leibliche Leben ist oder das geistliche Leben, egal. Bist du noch bereit, dein Leben zu verlieren? Und ich bin's noch. Trotz vieler Enttäuschungen, trotz vieler Entbehrungen. Und ich schließe mit einem kleinen Tipp. Eine meiner Lieblingsbands, Mike and the Mechanics, haben ein Lied geschrieben, Another Cup of Coffee. Noch eine weitere Tasse Kaffee. Und da heißt es, don't look back, don't give up, pour yourself another cup of coffee. Schau nicht zurück, gib nicht auf, mach dir einfach noch einen Kaffee. Amen, Herr segne euch.